In europäischen Wäldern werden immer mehr Bäume gefällt. Ist das ein Grund zur Sorge? Warum sind manche Menschen scheinbar immun gegen SARS-CoV-2? Und wieso sind die deutschen Gesundheitsbehörden so hintendran mit der digitalen Verwaltung? Antworten gibt's in dieser Sendung. Herzlich willkommen.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Die Corona-App auf dem Handy, Schulen, die durch den Lockdown einen Digitalisierungsschub bekommen haben, Videokonferenzen im Homeoffice. Das neue Virus SARS-CoV-2 hat unseren Online-Alltag verändert. Deshalb widmen wir in Bayern 2 diesem Themenbereich heute einen ganzen Tag.
Geht doch oder geht's noch? Der Bayern 2 Thementag zu Digitalisierung und Corona.
Hier in IQ geht's jetzt um die Frage nach den Meldezahlen. Sie sind mittlerweile ja fast schon ein Ritual, die täglichen Zahlen zu nachgewiesenen Corona-Infizierten, Genesenen und Verstorbenen. Bis es ein Infektionsfall in die Statistik schafft, vergehen allerdings einige Tage wegen des Meldewegs von Behörde zu Behörde. Mein Kollege Peter Welchering ist diesem Meldeweg mal nachgegangen und hat entdeckt, nicht nur die Infektionszahlen sind veraltet, auch andere Datenbestände in den Gesundheitsbehörden sind, naja, alles andere als aktuell. Um welche Daten geht's denn da?
Das ist eine ganz breite Palette von Daten. Da geht es ja nicht nur um die Meldedaten, die dann an das Robert-Koch-Institut gehen, also etwa getestete Neuinfektionen, Todesfälle mit und an Covid und so weiter, sondern es geht auch darum, wer wo und wann wie in Quarantäne war oder ist, wo welche Masken oder welche Schutzkleidung zur Verfügung steht, wo man die kaufen kann, wo die beschafft wurden, wo die lagern, bis hin zu Reagenzien für die Labortests oder etwa die Anzahl der Intensivbetten und Beatmungsplätze.
Wie sieht denn so ein klassischer Meldeweg aus? Also welche Daten werden von den Gesundheitsämtern oder auch von den Krankenhäusern an wen gemeldet?
Also von den Krankenhäusern, da wird die Zahl der verfügbaren Intensivbetten, die Zahl der verfügbaren Beatmungsplätze auch nochmal aufgegliedert, weil es unterschiedliche Beatmungsgeräte gibt, an eine zentrale Datenbank gemeldeter eingetragen. Und die Gesundheitsämter wiederum, die melden die Zahl der bestätigten Neuinfektionen und die Zahl der an und eben mit Covid-19 Verstorbenen an das Robert-Koch-Institut. Und das machen die Gesundheitsämter in vielen Fällen übrigens noch per Fax. Und dann dauert es eben so 3 bis 4 Tage, bis die Daten dann beim Robert-Koch-Institut eintreffen.
Aber jetzt haben wir doch die Corona-App. Die könnte doch helfen. Da will man doch so eine neue Meldestruktur drumherum aufbauen.
Ja, die Hoffnungen da sind groß, aber im Augenblick hilft die Corona-App hier wenig. Zwar hat die Gematik, das ist die Gesellschaft, die für die Bundesregierung die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben soll, diese Gematik, die hat also nach Einführung der Corona-App ganz stolz verkündet, dass jetzt vor einigen Tagen das erste Corona-Testlabor an die Telematik-Infrastruktur, also sozusagen an das Netz des Gesundheitswesens, angeschlossen sei. Aber überwiegend sind eben genau diese Testlaboratorien nicht angeschlossen. Und deshalb müssen dann beispielsweise auch Getestete noch umständlich eine Hotline anrufen, wenn die ihr Ergebnis erfahren wollen.
Es hört sich zumindest nach einem winzigen Anfang an. Jetzt hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts erklärt, wir wollen da digitale Standardwerkzeuge für die Gesundheitsämter entwickeln. Das war Anfang April. Wie weit ist man da?
Nicht sehr weit. Was die Standardisierung angeht, da sind die vor allen Dingen weitgehend gescheitert. Denn jedes Gesundheitsamt macht einfach da, was es will. Und oftmals wollen die Gesundheitsämter nur mit Papier und Bleistift. Es gibt immerhin allerdings Standarddatensätze für die Meldung von Neuinfektionen. Aber niemand hat einen Überblick darüber, welche Gesundheitsämter diese Standarddatensätze dann eben nur für die Meldung ans Robert-Koch-Institut nutzen, die dann über die Landesgesundheitsämter läuft, und welche die Standarddatensätze auch intern einsetzen. Und in einigen Gesundheitsämtern, da gibt es dann sogar eine Doppelstruktur. Da werden tatsächlich Daten auch doppelt erfasst.
Wie sieht es genau aus in den Ämtern selber?
Also einige Gesundheitsämter setzen beispielsweise Excel-Tabellen ein, in die sie dann die persönlichen Angaben zu den Bürgern eintragen, die in Quarantäne sind oder die infiziert oder erkrankt sind. Allerdings hat sich da eben auch ein totaler Wildwuchs entwickelt. Die Tabellen, die sind dann so unterschiedlich, auch in Excel angelegt, mit so unterschiedlichen Datenfeldern, dass dann wiederum ein Datenaustausch unter den Behörden weitgehend unmöglich ist. So eine Tabelle muss dann ausgedruckt und per Tastatur wieder eingegeben werden, nachdem die vorher übrigens häufig dann auch per Fax nach dem Ausdrucken versandt wurde. Und die Datenhaltung, die ist in einigen Fällen eben auch nicht konsistent. Quarantänepatienten haben etwa berichtet, sie seien von 3 unterschiedlichen Mitarbeitern desselben Gesundheitsamtes angerufen worden. Und jeder dieser Mitarbeiter, der hatte seine eigene Excel-Tabelle mit jeweils ganz unterschiedlichen Daten, beispielsweise zum Quarantäneende.
Peter, das klingt total absurd. Warum ändert das niemand?
weil sich Landratsämter und Städte mit ihren Gesundheitsämtern da eben einfach nicht reinreden lassen wollen. Mit welcher Software die arbeiten, welche Daten wie erfasst und verarbeitet werden, das wollen sie entscheiden und da lassen die sich aus Berlin überhaupt nichts vorschreiben. Bei den Labortests, da sind inzwischen einheitliche Meldewege eingeführt worden. Die haben bisher immerhin dazu geführt, dass das Bundesministerium für Gesundheit jetzt weiß, wie viele Labortests pro Woche gemacht werden können. Aber auch das war schon ein Kampf.
Dein Fazit, woran hakt's bei der Digitalisierung in den Ämtern und bei den Meldewegen?
An drei Dingen. Wir haben eine falsche Digitalisierung oder sie ist überhaupt nicht da. Und wir haben enorm schlampig organisierte Geschäftsprozesse in den Gesundheitsämtern. Und da können wir natürlich aus dieser Corona-Krise enorm viel lernen. Wir brauchen einfach zentrale Datenbanken, etwa für Material wie Masken und Schutzkleidung, Reagenzien, ähnlich der Datenbank für Intensivbetten mit fest definierten Meldewegen. Und wir brauchen vor allen Dingen einfach eine Software, die von allen beteiligten Stellen gleich verwendet wird.
Über einen dringend benötigten Digitalisierungsschub zur Corona-Pandemie sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Gerne.
Wie viel Fläche ist in Europa mit Wald bedeckt? Mehr als ein Drittel, genau 38% der EU. Für einen dicht von Menschen bewohnten und intensiv genutzten Kontinent schon noch beachtlich, oder? Mischwälder, Buchenwälder bei uns, Nadelwälder in Skandinavien, mediterrane Wälder in Griechenland oder Spanien. Bäume liefern Holz, bieten Erholungsraum, reinigen und speichern Wasser und vor allem binden sie Kohlenstoff. Immerhin 10% der CO2-Emissionen, die die EU-Staaten ausstoßen, werden von Europas Wäldern wieder aufgenommen und gespeichert. Ein Riesennutzen. Heute wurde in der Fachzeitschrift Nature eine Studie zum Waldbestand veröffentlicht und da heißt es, seit 3 Jahren geht der Trend zum Abholzen in Deutschlands Wäldern steil nach oben. Muss man sich da jetzt Sorgen machen? Gehen uns die Bäume verloren?
Wer den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dem hilft manchmal ein Blick aus der Vogelperspektive. Oder besser noch, vom Satelliten herab, der in 700 Kilometern Höhe die Erde umkreist und hochaufgelöste Bilder herunterschickt. Landsat heißt eine Satellitenflotte, die dokumentiert, ob auf der Erdoberfläche Bäume oder Wiesen wachsen, Ackerflächen entstehen oder Städte sich ausbreiten. Der Fernerkundungsspezialist Guido Ceccherini vom Joint Research Center der Europäischen Kommission hat sich Daten zu Wäldern aus den letzten 15 Jahren vorgenommen und Überraschendes festgestellt.
Wir beobachten einen sehr plötzlichen Anstieg der Holzernte, wenn man die Jahre 2016 bis 2018 mit dem Zeitraum 2011 bis 2015 vergleicht. Und zwar um 50%, was die geschlagenen Flächen betrifft. Und sogar ein Anstieg von 70% in Bezug auf die Biomasse.
Das heißt, nach 2016 wurden über 2/3 mehr Holz aus den Wäldern entnommen als in den 5 Jahren davor. Ganz besonders viel wurde laut den Satellitendaten zum Beispiel in Schweden, Finnland oder Polen geschlagen. Länder, in denen sowohl die Papier- und Zellstoffindustrie stark sind, als auch Biomasse für die Stromerzeugung genutzt wird. Zwar verraten die Satellitendaten nicht, was mit dem geschlagenen Holz passiert, doch Ceccherini und sein Team vermuten, dass diese Industrien ein treibender Faktor sind.
Der aktuelle Zuwachs stimmt auch mit vielen ökonomischen Indikatoren aus der Forstwirtschaft überein.
Europas Wälder im Griff der Holzindustrie. Der Forstwissenschaftler Jürgen Bauhus von der Universität Freiburg ist skeptisch. Und nicht nur er.
Die berichteten Flächen und Mengen, die überraschen tatsächlich. Und die überraschen nicht nur mich, sondern die überraschen sehr viele führende Forstwissenschaftler hier in Europa.
Den Trend, dass in Europas Wäldern zunehmend mehr Holz geschlagen wird, beobachtet auch er. Aber einen Anstieg von 50%, das ist seiner Meinung nach überhaupt nicht plausibel, wenn man ihn mit Statistiken zur Holznutzung vergleicht.
Und wenn man sich die anschaut, die variieren jetzt für unterschiedliche Holzprodukte, aber da sind wir so in der Größenordnung von 10-20% Zuwachs. Aber so in dieser Größenordnung bewegen wir uns.
Bauhus vermutet, dass sich in die Erhebung Statistikfehler eingeschlichen haben. Denn es ist schwierig, bei den Satellitendaten Waldschäden durch Stürme oder Brände herauszurechnen und trotzdem richtig abzuschätzen, wie viel Holz dann tatsächlich verwertet wurde. Und grundsätzlich ist es auch nicht schlecht, wenn mehr Bäume geschlagen werden.
Die Wälder geben das im Prinzip her. In vielen Ländern Europas ist das Niveau der Holzernte unterhalb des Zuwachses.
In vielen Regionen sind die Wälder erntereif, sprich viele Bäume so alt, dass sie geschlagen werden und neuen weichen müssen. Trotzdem, die Satellitendaten sind ein Grund, genauer hinzuschauen, kontern andere Waldexperten. Christine Fürst zum Beispiel von der Uni Halle-Wittenberg. Denn den Statistiken, die die Holznutzung abbilden oder den Handel mit Holz, traut sie nicht immer.
Bei diesen Handelsstatistiken, da ist natürlich auch so ein bisschen zu fragen, wer veröffentlicht die. Also ich würde mal sagen, in Deutschland sind die ziemlich genau. Wenn sie aber zum Beispiel dann in die östlichen Länder, also Polen hat ja auch relativ viel mehr eingeschlagen, oder Rumänien jetzt reingehen, dann heißt das nicht zwingend, dass die Statistiken auch stimmen. Und deswegen nutzt man ja Fernerkundungsdaten, weil die können nicht lügen.
Denn Holz als Rohstoff wird immer wichtiger. Es landet als Zellstoff in Kartonverpackungen, wird verbrannt in Biomassekraftwerken, ist Baustoff für Häuser. In einigen Fällen ist das auch gut so, denn wenn ein Holzbalken mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte in einem Haus verbaut ist, ist das wesentlich klimafreundlicher, als wenn Mauern aus CO2-intensivem Beton gebaut werden. Wandert Holz vor allem in Kraftwerke, könnte Europas Wäldern aber irgendwann der Ausverkauf drohen. Die neuesten Satellitendaten sind unter Forschern umstritten, aber Grund genug, in der EU genauer hinzuschauen, aus der Vogelperspektive und vor Ort.
Vor allem die letzten Urwaldregionen in Osteuropa brauchen dringend Schutz vor illegalem Holzeinschlag. Ein Beitrag war das von Miriam Stumpfe.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Warum sterben Menschen an Covid-19 und andere merken noch nicht mal, dass sie infiziert sind oder stecken sich gar nicht erst an? Mehrere Faktoren für die unterschiedlichen Krankheitsverläufe sind mittlerweile bekannt, wie das Alter, das Geschlecht, Männer sind etwas stärker betroffen als Frauen, auch die Blutgruppe könnte eine Rolle spielen und womöglich vorangegangene Virusinfektionen. So konnte man beobachten, dass manche Menschen eine, wie Fachleute es nennen, Hintergrundimmunität besitzen. Eine wichtige Rolle spielen dabei ganz bestimmte Zellen.
Die sogenannten T-Helferzellen oder kurz T-Zellen sind elementare Bestandteile des menschlichen Immunsystems. Sie erkennen körperfremde Stoffe im Blut, darunter auch Viren, und signalisieren dem Immunsystem: Achtung, hier droht Gefahr. Dabei fungieren sie gewissermaßen als Gedächtnis und können sich einen einmal entdeckten Krankheitserreger oft ein Leben lang merken. Ähnelt ein fremder Erreger von seiner Struktur einem Bekannten, kann es vorkommen, dass die T-Zellen ihn ebenfalls sofort als Schädling einordnen, obwohl er für das Immunsystem eigentlich noch unbekannt ist. In diesem Fall spricht man von Hintergrundimmunität oder Kreuzreaktivität, ein Phänomen, das in der Infektiologie schon länger bekannt ist, wie die Immunologin Daniela Weißkopf erklärt.
Ganz prominent ist das gesehen worden bei Influenza. Wenn Leute, die damals schon mit einem bestimmten Stamm von Grippe in Berührung waren, die waren dann immun gegen die Schweinegrippe, die dann 2009 zirkuliert ist.
Die Innsbruckerin forscht am Institut für Immunologie in Loyola, nördlich von San Diego in Kalifornien. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie in Experimenten untersucht, wie Immunzellen auf das Coronavirus SARS-CoV-2 reagieren. Dabei verglichen sie Proben von Infizierten mit älteren Kontrollen.
Und was wir da entdeckt haben, war, dass in allen Kontrollen, das waren Proben, die wir von 2015 bis 2018 gesammelt haben, wo ja kein SARS-CoV-2 zirkuliert ist, dass die Hälfte von diesen Proben auch reagiert haben gegen die SARS-CoV-2-Peptide.
Zum Teil mehrere Jahre alte Proben reagierten auf spezielle Eiweiße, die auf der Oberfläche des SARS-CoV-2-Virus sitzen. Eine mögliche Erklärung: Das neuartige Coronavirus ähnelt in seiner Struktur anderen Coronaviren und diese sind dem Immunsystem mancher Menschen bereits bekannt. Es hätte dann also schon Werkzeuge parat, um eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu meistern. Dass es diese Form der Immunität für das neuartige Coronavirus geben könnte, scheint immer wahrscheinlicher. Erste Hinweise lieferte eine Studie der Berliner Charité Ende April. Mittlerweile melden auch Labore aus Singapur oder Rom ähnliche Ergebnisse. Thomas Jakobs, Immunologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, hält die Studie für plausibel.
Also ich glaube, wenn man etwas nachweisen kann, ist es schon mal sehr interessant, dass es da ist. Und es ist ja bei sehr vielen der getesteten Probanden da gewesen, auch in einer sehr hohen messbaren Anzahl. Also von daher glaube ich schon, dass es valide Daten sind. Ich denke eigentlich, dass wir wahrscheinlich in wenigen Wochen schon wissen, wie viele Menschen wirklich schon mit diesen Erkältungsviren eine Teilimmunität vielleicht aufgebaut haben und ob das auch regional unterschiedlich ist. Wir wissen ja, dass Erkältungsviren sicherlich in Deutschland eine größere Rolle spielen als irgendwo anders.
Doch was heißt das nun für den weiteren Verlauf der Pandemie? Bedeutet dies, dass sich diese Person gar nicht erst mit dem Virus infizieren oder sorgt die Hintergrundimmunität nur für einen milderen Verlauf?
Ja, das weiß man natürlich nicht. So, was man bis jetzt weiß, ist, dass diese Menschen reagieren, die Hälfte davon. Man weiß aber nicht, was das heißt für die nachfolgende Infektion. Da braucht es weitere Studien, damit man das erforschen kann.
Die Forscherinnen und Forscher um Weißkopf wollen ihre Studie daher auf mehr Probanden erweitern und weitere Zusammenhänge erforschen. So könnte es beispielsweise sein, dass alte Leute eine andere Hintergrundimmunität haben als junge Leute. Wie das aber die Ausbreitung des Virus beeinflussen könnte, ist noch unklar.
Also man merkt ja, dass die Autoren das sehr vorsichtig formuliert haben. Die Hoffnung ist natürlich da und dafür sprechen auch die meisten Daten, dass diese Teilimmunität, die aufgebaut wird, diese Kreuzreaktivität, eher zu einem Schutz führt.
Fazit, es deutet vieles darauf hin, dass ein Teil der Bevölkerung bereits eine gewisse Immunität gegen das neuartige Coronavirus besitzt. Was das für den weiteren Verlauf der Pandemie bedeutet, ist noch unklar. Zumindest könnte das Phänomen der Hintergrundimmunität aber erklären, weshalb manche Menschen auch bei längerem Kontakt mit Corona-Infizierten nicht selbst erkranken.
Ein Beitrag war das von Tobias Herrmann. Hier ist Bayern 2 um gleich 18.22 Uhr.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Heute von Helmut Nordwig. Du hast Neues aus der HIV-Behandlung.
Ja, es gibt einen neuen Wirkstoff, aus dem ein wichtiges Medikament werden könnte. Der funktioniert ganz anders als die bisher zugelassenen Medikamente.
Funktioniert es auch besser?
Zumindest ist es eine interessante Alternative. Das sagt auch ein Spezialist von der TU München, ein HIV-Spezialist auf Anfrage. Das Problem bei der HIV-Behandlung bisher ist ja, dass das Virus manchmal resistent wird. Das heißt, die Medikamente wirken nicht. Der Patient erkrankt dann doch an AIDS. Und dieser Wirkstoff, der funktioniert eben so, dass es nicht resistent werden kann. Der verhindert nämlich, dass die Eiweißhülle um das Virus sich überhaupt richtig bildet. Und die braucht es aber unbedingt, damit das HIV-Virus infektiös ist.
Wie weit sind denn da schon die klinischen Studien?
Nun, es gibt erste Versuche mit wenigen Probanden, so fängt man immer an in der Medikamentenentwicklung, die zeigen, dass die Substanz gut vertragen wird, tatsächlich die Zahl der Viren reduziert, aber sie nicht ganz beseitigt. Das heißt, man muss dieses Medikament vielleicht kombinieren mit anderen Präparaten. Auch muss man bisher diesen neuen Wirkstoff spritzen, ist aber nicht so tragisch, weil er bis zu 6 Monate im Körper bleibt. Aber natürlich muss eine größere klinische Studie jetzt noch folgen und das dauert. Ein anderes Thema: Bei zukünftigen Mondmissionen könnte man einiges vor Ort im 3D-Druck fertigen, und zwar aus Mondstaub, der mit einem Laser zusammengeschmolzen wird. Diesen Mondstaub, den kann man auf der Erde künstlich herstellen. Ob nun der 3D-Druck auch unter Mondbedingungen funktioniert, das haben Forscher in Hannover ausprobiert.
Ja, Moment, wie kann man das auf der Erde ausprobieren, ob es am Mond funktioniert?
Ja, da muss man die geringe Anziehungskraft simulieren und die haben Wissenschaftler in einem 40 Meter hohen Fallturm simuliert. Im freien Fall, da herrscht ja Schwerelosigkeit und in diesem Fallturm, da kann man ein Objekt so abbremsen, dass man auch eine geringe Schwerkraft hinbekommt, so wie es eben auf dem Mond ist. So ein Versuch, 40 Meter, dauert dann 4 Sekunden ungefähr und in der Zeit konnte der Laserdrucker im Vakuum tatsächlich ein Kügelchen aus Mondstaub zusammenschmelzen. Ja, das wollen die Forscher jetzt als nächstes auf einer Mondmission ausprobieren und da sind ja einige in den nächsten Jahren geplant. Jetzt kommen wir noch zu ganz seltsamen Tieren, zu fliegenden Schlangen. Die gibt es in Südostasien. Die heißen Schmuckbaumnattern und segeln tatsächlich von Baum zu Baum. Und da kommen sie erstaunlich weit, bis zu 4 Meter. So verfolgen sie dann ihre Beutetiere oder entkommen ihren eigenen Feinden.
Schlangen haben aber keine Flügel. Wie fliegen die? Wie können die das?
Ja, genau das wollten US-Forscher wissen und haben die mit einer Hochgeschwindigkeitskamera untersucht beim Flug. Klar war schon, dass diese Tiere sich schlängeln, genau wie auf dem Boden. Das konnten die Forscher bestätigen und haben zusätzlich gefunden, dass sie sich auch im Flug immer wieder aufrichten. Also so ähnlich wie wir das machen beim Brustschwimmen, wenn wir den Kopf heben. Und die Simulation, die zeigt, es braucht beides. Okay. Sonst würde nämlich eine Schlange ins Trudeln kommen und abstürzen. Ja, und wenn so eine Schlange dann angeflogen kommt, dann sollte man ihr aus dem Weg gehen. Giftig ist die nämlich auch noch, auch wenn dieses Gift für Menschen nicht tödlich ist.
Ich ziehe gerade schon unwillkürlich den Kopf ein. Aber es gibt diese fliegenden Schlangen nur in Südostasien. Gott sei Dank. Vielen Dank, Helmut Nordwig. Außerdem hatten wir die Meldung über ein neues AIDS-Medikament und Mondstaub im 3D-Drucker. Dankeschön. Sommerabende sind sowas Schönes. So lang im Freien sitzen, allein oder in Gesellschaft und einfach die Ruhe genießen. Neulich kamen bei uns sogar ein paar Glühwürmchen vorbeigeflogen. Das war wunderbar. Und wenn man dann noch ein bisschen länger sitzen bleibt, kann man ganz entspannt mit dem Blick von der Horizontalen in die Vertikale wechseln und von den Glühwürmchen zu den Sternen übergehen. Der Sternenhimmel im Juli hat nämlich ein paar Highlights zu bieten, sagt Yvonne Meyer.
Die Tag- und Nachtgleiche ist zwar schon vorüber, aber immer noch erfreuen wir uns der langen Abenddämmerung. Und das heißt blaue Stunde. Da steht die Sonne 3 Fingerbreit unter dem Horizont und das sorgt dann für eine ganz gleichmäßige Ausleuchtung des Himmels. Und es kann etwas über eine halbe Stunde dauern. Fotografinnen und Fotografen lieben die blaue Stunde und vielleicht gibt es im Juli auch Chancen auf leuchtende Nachtwolken. Schöne Bilder davon finden Sie auf unserer Webseite br.de/sternenhimmel. Planeten kann man im Juli auch bestaunen und zwar fast alle. Es beginnt am späten Abend mit Jupiter und Saturn, im Südosten tauchen die auf und dann nach Mitternacht kommt der Mars, auch im Südosten und ab Mitte Juli ist der begleitet von Uranus und Neptun, aber die sind mit bloßem Auge nicht zu finden. Und am Morgen kommt dann noch die Venus, ganz im Osten. In den letzten Julitagen ist die in Begleitung von Merkur. Genauer sollten wir hinschauen bei den äußeren Planeten, Jupiter und Saturn. Die stehen im Juli nämlich in Opposition. Was bedeutet jetzt Opposition? Das gilt für die äußeren Planeten, also die, die außerhalb der Erdbahn um die Sonne kreisen. Die kreisen viel, viel langsamer um die Sonne als die Erde. Und wir überholen jeden davon einmal im Jahr auf der Innenbahn. Und dann kommt dieser Moment. Wir mit der Erde stehen direkt in einer Linie zwischen dem äußeren Planeten und der Sonne. Das ist die Opposition. Und das ist praktisch, denn die Planeten sind dann aus unserer Sicht der Sonne gegenüber und werden voll angestrahlt wie ein Vollmond. Und es ist natürlich nachts schön dunkel und sie sind gut zu sehen am Firmament, Jupiter und Saturn im Südosten. Wann es soweit ist? Für Jupiter ist es der 14. Juli und er ist uns dann auch noch so nah wie nie, nur 620 Millionen Kilometer. Und der Saturn, der ist am 21. Juli in Opposition, eine Woche später. Aber den ganzen Juli sind sie ein auffälliges Paar. Jupiter und Saturn sind 3 bis 4 Fingerbreit voneinander entfernt. Und sie sind eben auch gut zu finden. Rechts von ihnen ist die auffällige Milchstraße. Und wer sogar ein Teleskop zu Hause hat oder zumindest Zugang zu einem Teleskop, es lohnt sich, Saturn genauer anzuschauen. Denn momentan kann man die Ringe sehr gut sehen. Die Nordhalbkugel des Planeten ist stark zu uns gekippt und das ist sehr beeindruckend. Zum Schluss, im Juli gibt es auch eine Menge Sternbilder am Firmament zu entdecken. Ringsum die beeindruckende Milchstraße, die man jetzt im Sommer besonders gut sieht. Zum Beispiel den Schützen. Der ist ganz im Süden der Milchstraße, oft verborgen im Dunst am Horizont und der gehört ja auch zum Tierkreis. Welche Sterne und Nebel in ihm versteckt sind und wie er genau aussieht und wie man ihn findet, das finden Sie unter br.de/sternenhimmel.
Jupiter und Saturn, die Nächte vom 14. und 21. Juli. Jetzt muss es nur noch klar werden in der Nacht und einigermaßen mild. Könnte klappen. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira.